Ja, welch ein wunderschönes Wetter. Also ich mag's, wenn's warm ist. Aber gut, man kann auch dankbar sein, wenn man nachts gut schlafen kann, das ist auch klar. Ja, schön, dass doch das Haus Gottes so ganz gut gefüllt ist. Wir sind ja so bald in der Mitte der Ferien und dann wird's irgendwie immer leerer und irgendwann nimmt's dann wieder zu. Das Bundescamp kommt ja auch noch auf uns zu, das Ranger Camp aber ich freue mich über jeden, der heute hier ist. Und dass wir zusammen jetzt in Gottes Wort schauen. Wenn ihr die PowerPoint starten würdet. Es geht heute um die Familie Gottes. Und ich habe die Predigt genannt, die Familie Gottes, ein Erkenntnispuzzle. Die Familie Gottes, ein Erkenntnispuzzle. Und ihr werdet decken, was ich damit meine. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns segnest, auch jetzt mit deinem Wort. Auch wenn wir zum Teil alte Hasen sind, die denken, dass sie schon irgendwie alles kennen, danken wir dir, dass dein Wort wie Brot ist, was uns neue Kraft gibt, neu ausrichtet, uns ermutigt, uns erfrischt. Und ich bitte, dass du das uns jetzt schenkst hier, auch in diesem Gottesdienst, jetzt unter deinem Wort. Amen. So, jetzt müssen wir kurz die Technik hier hinkriegen. Könnt ihr es nochmal anmachen? Dann muss ich nochmal sehen, dass ich hier klicken kann. Es war ja schon mal da. Geht nicht? Beamer abgeflogen. Okay, dann holt eure Bibeln raus, sofern ihr welche habt, oder in euren Smartphones, wo auch immer. Es geht heute um den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Na, es ist mal wieder da. Und ich kann auch klicken. Die Familie Gottes, ein Erkenntnispuzzle. Also, 1. Johannes 2, Verse 12 bis 14. Um diesen Text geht es heute. Es geht um die Familie Gottes. Und die Familie Gottes, das merken wir ja zum Beispiel dadurch, dass wir als Gemeinde sagen, wir sind eine Familie, dass wir uns als Brüder und Schwestern anreden. Ja, und ich bin ja erst so mit 18 Jahren in eine Gemeinde gekommen und ich habe dann auch mal Geschwister kennengelernt, ich sage jetzt Geschwister, die gesagt haben, oh, mich nervt das total, irgendwie als Bruder und Schwester angeredet zu werden. Oder man kann das ja noch steigern mit diesen Verwandtschaftsbegriffen in der Gemeinde. Und dann musste ich als Kind immer zu jemandem Onkel sagen, so Onkel im Herrn, obwohl der ja gar nicht mein Onkel war. Aber in der Gemeinde war das so. Und deswegen kenne ich auch, ich sag mal, Geschwister, die sagen, ich kann das nicht mehr hören, Geschwister und Schwester und Bruder und am Ende noch Oma und Onkel. Aber ich möchte es doch aufgreifen heute, weil es ja ein zutiefst biblischer Gedanke ist. Ob wir uns nun so ansprechen müssen, gut, da kann man ja auch mit Sensibilität sehen, wie man miteinander umgeht. Und wenn vielleicht Jüngere aus der Gemeinde sagen, ach, jetzt nenn mich dich nicht auch noch oder zwing mich nicht, dich noch Onkel nennen zu müssen, dann kann man ja da auch drauf eingehen. Aber es ist eben ein ganz starkes Bild, ein ganz starker Vergleich, den das Neue Testament gibt für die Gemeinde. Die Gemeinde ist wie eine Familie. Ja, die Gemeinde ist ja auch wie ein Tempel. Die Gemeinde ist auch wie eine Armee. Die Gemeinde ist auch wie der Leib. Da gibt es viele Bilder. Und ich möchte heute mit euch über Familie nachdenken. Und zwar unter dem Aspekt der Erkenntnis. Da kommen wir jetzt von diesem Text her drauf. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr dem Bösen überwunden habt. In diesem Text geht es um Erkenntnis, ich habe das mal unterstrichen, und das ist der Generalschlüssel, wie sich die Familie Gottes überhaupt zusammensetzt. Also die biologische Familie setzt sich ja einfach durch die Nachkommenschaft zusammen, durch die Entwicklung und Enkel und so weiter und das dann einige heiraten und dass sich dadurch verzweigt. In der Gemeinde Jesu ist das grundsätzlich mal anders. Die Familie Gottes wird zusammengesetzt durch Erkenntnis, nämlich Erkenntnis Gottes. Dadurch entsteht die Familie Gottes und dadurch wächst die Familie Gottes und dadurch wird sie zusammengehalten. Und hier schreibt also der Apostel Johannes dreimal von erkennen. Ihr habt was erkannt und deswegen seid ihr das und deswegen gehört ihr in der Art und Weise dann auch zusammen. Nun, bei dem Erkennen ist es ja so, dass es nicht darum geht, ah ja, das habe ich jetzt, diese Info habe ich, alles klar, sondern biblisches Erkennen hat immer damit zu tun, dass es nicht nur in unserem Kopf war, sondern dass es in unser Herz gekommen ist, dass wir quasi etwas umarmt haben, mit etwas eins geworden sind, dass wir etwas verstanden haben, nicht nur hier, sondern im Herzen. Das ist biblische Erkenntnis. Das erste Mal Erkennen in der Bibel steht, geht es um Adam und Eva und danach gab es ein Kind. Und da wissen wir schon, das hatte viel mehr damit zu tun, als dass Adam sagte, ah, Eva, okay, habe ich verstanden, du bist Eva, ich bin übrigens Adam, alles klar, die Info haben wir. Nein, 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 es ging um viel, viel mehr, um ein ganz tiefes Erkennen. Und so ist es auch mit der Erkenntnis Gottes. Und das ist ja vielleicht auch eines der großen Probleme in unserem Land, dass es viele gibt, die sagen, ich bin ein Christ, ich finde das so richtig, so, dass man an diesen Gott so glaubt. Aber hier fehlt das Entscheidende im Herzen. Es ist nicht die Herzenserkenntnis. Es ist nicht die Beziehung zu Gott da. Und dann geht eben auch ganz vieles nicht, was die Schrift sagt. Und dann fehlen auch viele Werte in unserem Land und vieles, was wir brauchen. Aber Gemeinde Jesu ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, die sagen, das habe ich erkannt und deswegen gehöre ich dazu. Und man nimmt Menschen auf in die Gemeinde, weil man hört und spürt, ja, dieser Mensch, der hat es erlebt, der hat es erfahren, nämlich den allmächtigen Gott. Und dann kommen wir jetzt auf die Inhalte dieser Erkenntnis. Was wurde denn erkannt? Übrigens, warum Erkenntnis Puzzle? Mit dem Begriff Puzzle möchte ich uns hinführen zu einem ganz wichtigen Gedanken, nämlich niemand von uns hat die ganze Erkenntnis. Besonders für Ältere im Glauben, zu denen ich mich auch schon rechnen kann, eine Herausforderung, weil irgendwann ist man geneigt zu sagen, ja, ich habe das jetzt schon alles erkannt. Also ich habe jetzt die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, ich bin schon ein paar Jahrzehnte in der Gemeinde. Doch, also da gibt es nichts Neues mehr und das ist fatal. Denn niemand von uns hat alles erkannt. Hoffentlich haben wir das Wichtigste erkannt, zu dem wir gleich kommen und auch zu diesen Entwicklungsstufen der Erkenntnis, zu denen wir gleich kommen. Aber niemand sollte sagen, ich habe alles erkannt. Und deswegen ist es wie mit einem Puzzle, dass man sagen kann, lasst uns doch mal die Erkenntnis zusammenlegen, die wir haben. Ich weiß nicht, wer von euch puzzelt gerne? Ja, gibt es einige, ist so ein Hobby, mag nicht jeder, aber manche mögen das. Wir machen das als Familie nicht oft, aber von Zeit zu Zeit. Vor einigen Jahren, erinnere ich mich noch gut, haben wir in den Weihnachtsferien, wir waren in Hamburg zu Besuch bei Marias Eltern und da haben wir gepuzzelt und wir hatten dann viel Spaß dabei als Familie, dieses Bild zusammenzulegen. Das war ein Haus in einer Winterlandschaft, so ein Gemälde. Manches war dann ganz leicht, aber anderes war natürlich auch schwer. Das ist ja bei den Puzzeln immer so. Also ganz früh als Kind habe ich immer am liebsten die Europakarte gemacht. Das war relativ einfach, weil jedes Land war in einer anderen Farbe eingefärbt. Aber dann gibt es eben diese schwierigen. Das hatten wir auch gemacht. Und der Clou war eigentlich, dass wir uns gegenseitig immer ermutigt haben. Ja, dass wir gesagt haben, weil es einen Teil gab, das haben wir lange nicht gefunden. Und dann haben wir gesagt, Debbie, du hast es gefunden. Super, ja, komm. Leg es jetzt hier rein und dann kommen wir an der Stelle mal richtig weiter. Und das hat dann richtig Spaß gemacht. Und so stelle ich mir auch Gemeinde Jesu vor. Dass wir uns freuen, wenn jemand Erkenntnis Gottes hat. Und dass wir einander ermutigen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Und dass Jung und Alt gemeinsam unterwegs sind auf diesem Weg. Da kommen wir ja gleich noch zu, was das bedeutet. Gott zu erkennen ist ein Riesengeschenk. Das möchte ich uns allen nochmal deutlich sagen. Denn je länger man dabei ist, desto mehr vergisst man das vielleicht. Es ist ein Riesengeschenk. Niemand von uns hat sich gesagt, ich werde jetzt mal den wahren Gott erkennen und ich erarbeite mir das und dann habe ich das verstanden, dann ist es so. Es war immer so, dass der Geist Gottes uns das geschenkt hat und tief in unserem Herzen freigesetzt hat, dass wir erkennen durften, ja, der Vater und Jesus sein Sohn und er ist gekreuzigt worden und ich brauchte das und ich bin erlöst worden durch sein Blut. Ja, das ist ein Riesengeschenk. Das ist die Grunderkenntnis. Aber es gibt dann viele andere weitere Erkenntnisse und der Apostel Paulus, der hat gesagt, wir erkennen stückweise. Wir erkennen stückweise. Wir erkennen puzzelmäßig. Nicht jeder hat das ganze Puzzlebild, sondern jeder hat etwas und manche haben natürlich schon mehr, weil sie schon länger dabei sind. Aber wenn wir das zusammenlegen, was wir haben, dann haben wir ganz viel. Und dann können wir etwas abbilden und etwas wiedergeben und etwas bezeugen, dass Menschen, die dazukommen, sagen, hier sind Menschen, die kennen Christus, die haben Gott erkannt. Kann ich da irgendwie mit hineinkommen? Kann ich hier von lernen? Das Erkennen Gottes, ein Riesengeschenk und es fängt an, indem man ein Kind ist. Ich will das mal so nennen, unseren Text, das ist so die Entwicklungspsychologie Gottes. Ja, wenn jemand so etwas mal sucht, wer Pädagogik studiert hat oder so, Psychologie, die Entwicklungspsychologie Gottes, da gibt es also hier in der Schrift mal einen Text, wo zumindest von drei Stufen die Rede ist, nämlich von den Kindern, von den jungen Männern und von den Vätern. Und eins habe ich mir vorgenommen, ich will das mal mit so einem Schmunzeln sagen, aber wenn ich im Himmel ankommen werde, dann will ich mit Johannes mal sprechen, wieso er denn den Text so gestaltet hat. Also ich finde, er ist ziemlich durcheinander. Also mit den Kindern und den jungen Männern und den Vätern. Alle kommen ja zweimal vor und über alle wird zweimal was gesagt, aber das ist hier ziemlich durcheinander gewürfelt. Habe ich noch nicht durchdrungen, warum das diese Reihenfolge hat. Aber ist nicht so wichtig. Wir gehen ja jetzt mehr darauf ein, was uns gesagt wird. Und ich habe es mal so sortiert, was uns in dem Text gesagt wird. Über die Kinder wird gesagt, ihr habt den Vater erkannt und den Kindern wird gesagt, die Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Über die jungen Männer wird gesagt, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Und zu den Vätern wird gesagt, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Das wird dann übrigens zweimal gesagt. Ich habe es nur einmal aufgeschrieben, aber es wird zweimal gesagt. Ist schon irgendwie bemerkenswert. Zum einen dieses, dass es durcheinander ist und dann bei den Vätern zweimal dasselbe. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie wir das denn verstehen und was das für uns bedeutet und was es auch bedeutet für uns als Gemeinde, die wir ja wollen, dass die Erkenntnis Gottes unter uns ist und dass sie zunimmt und dass sie auch weitergegeben wird. Die Erkenntnisse der Kinder. Ihr habt den Vater erkannt und die Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Ihr habt den Vater erkannt. Sehr grundsätzliche Aussage und es macht uns nochmal klar, in die Familie Gottes kommt man, wie man auch in eine irdische Familie kommt, durch Geburt. Ihr habt den Vater erkannt. Es ist also nicht durch irgendeine Leistung, nicht durch eine Anstrengung, nicht durch das Einhalten von Geboten, nicht dadurch, dass man andere beeindruckt und sagt, so, ich gehe jetzt mal immer ganz lieb und nett in die Gemeinde, bis die mich aufnehmen, dann bin ich ein Kind Gottes. Nein, sondern es geschieht, weil der Geist Gottes uns wiedergebiert, die Wiedergeburt schenkt. Dadurch kommen wir in die Familie Gottes. Und wer wiedergeboren ist aus dem Geist Gottes, der gehört auch zur Familie Gottes. Wir haben dann zusätzlich immer die Bemühungen, dass wir als konkrete Ortsgemeinde das auch richtig machen und wirklich auch diese Leute dann integrieren. Aber von Gottes Perspektive ist es so, wer wiedergeboren ist aus seinem Geist, der gehört zu seiner Familie. Das ist das alles Entscheidende. Um das nochmal zu unterstreichen, dass es nicht um Leistung geht, hier einige Verse aus dem Titusbrief, da heißt es, aber dann haben wir Gottes Liebe und Güte erfahren durch unseren Erlöser und Retter Jesus Christus. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir diese Liebe verdienten. Nein, seine Barmherzigkeit war es, die uns durch eine neue Geburt zu neuen Menschen gemacht hat. Das war ein Werk des Heiligen Geistes. Titus 3, die Verse 4 und 5. Durch die Wiedergeburt, durch das Wirken des Heiligen Geistes an uns, erkennen wir, es gibt einen Gott und dieser Gott ist gut. Er ist der perfekte Vater, er ist mein Vater Und er ist es, der mich persönlich liebt. Er freut sich an mir. Und so wie ein Baby seinem Vater nichts geben kann, so geben wir auch erstmal nichts Gott. Und er freut sich über uns, wie ein Vater sich über ein Neugeborenes, über ein Baby freut. Es ist so gut, wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, ja, so ist Gott. So will er das. Und so will er auch, dass wir ihn sehen als ein guter Vater. Und bei manchen, die vielleicht mit gewissen gesetzlichen Strömungen in Kontakt gekommen sind, die ihre Wiedergeburt schon erlebt haben, aber dann durch gesetzliche Dinge mussten, da muss das vielleicht auch nachgelernt werden oder erstmal erneuert werden, dass Gott wirklich so ist, dass das die Grundlage ist. Er ist der gute Vater, ich bin das Kind, ich bin bedürftig, ich brauche ihn, er liebt mich, er ist für mich, er hat mich akzeptiert. Das ist die Basis. Nun ist es so, dass jedes Bild natürlich seine Grenzen hat und etwas, was jetzt das Bild der Wiedergeburt nicht mit drin hat, ist, dass wir alle ja ein Vorleben haben. Also niemand wird ja als Baby dann auch gleich wiedergeboren, das wissen wir, sondern wir haben ein Vorleben, bevor wir wiedergeboren wurden. Wir haben ein Vorleben, das uns irgendwann zu dieser Erkenntnis erstmal bringt, dass wir ja Christus brauchen. Und da möchte ich den Vergleich der Adoption jetzt mal hier mit reinwerfen, dass wir sagen, unser himmlischer Vater hat uns quasi adoptiert. Wir waren, ich möchte es mal so sagen, verdreckte und verlauste Waisenkinder in dieser Welt, bis das uns der Geist Gottes klar gemacht hat, dass es einen Vater im Himmel gibt, der uns liebt. Und dass er uns erstmal sauber gemacht hat, dass er uns den Dreck abgewaschen hat, nämlich unsere Sünden. Sünden, die wir bewusst getan haben oder Sünden, die wir aus Verzweiflung getan haben. Wir brauchten die Vergebung. Und dann ist der Punkt gekommen, wo Gott uns aufgenommen hat in seine Familie. Ich gehöre zur Familie Gottes und du gehörst zur Familie Gottes. Und das ist deine Identität und das ist das Größte und das Wichtigste. Du kannst sagen, ich bin Russe oder Tamile oder Deutscher. Das ist dann ein Teil deiner Identität hier. Aber die größte und wichtigste Identität ist, dass wir sagen, ich gehöre zur Familie Gottes. Das ist die größte und wichtigste Identität. Wie kann ich das behaupten? Nun, das ist die Identität, die bleibt. Das ist die Identität, die auch im Himmel noch zählt. Im Himmel werden die Nationen weniger gelten. Da ist es dann noch ein Stück unserer Vergangenheit, aber da sind wir dann ja alle eins. Wie wir auch jetzt schon eins sind mit allen Kindern Gottes auf der ganzen Welt. Ist das nicht großartig? Wo wir auch hinkommen, haben wir Verwandte. Haben wir Schwestern und Brüder im Herrn. Und das haben ja auch einige von euch schon erleben können. Und das ist ein Vorrecht. Manchmal gewöhnt man sich sogar daran. Aber das ist ja ein Vorrecht, dass man irgendwie in andere Länder fährt und man weiß, ich kann da mal in den Gottesdienst gehen und dann, ja, hier sind Geschwister. Also unsere Identität in Christus ist nicht leistungsbezogen, ist nicht Abarbeiten von irgendwelchen Dingen, sondern die Grundlage ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich wünsche mir so, dass auch wir als Evangeliumshaus unser Umfeld damit prägen. Dass wir selber sagen, ja, das hat Gott uns geschenkt, in aller Demut, aber auch mit allem Selbstbewusstsein. Das hat Gott uns geschenkt. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Christus erkannt. Gott ist unser Vater. Wenn ich bete, dann habe ich das Gefühl, dass da einer zuhört. Und ich habe das und das schon erlebt, dass er mir geholfen hat und mich gesegnet hat. Wir haben den perfekten Vater, den Vater im Himmel. Und es ist so gut, wenn wir darin immer wieder frisch unterwegs sind und wenn wir damit auch unser Umfeld prägen, wenn wir das anbieten, wenn wir sagen, ja komm, komm in unsere Gottesdienste, komm in unsere Gemeinde, komm in unsere Kleingruppe und Hauskreise. Wir wollen zusammen beten und wir wollen zusammen diese Erkenntnis Gottes feiern, die so viel mehr ist als nur eine richtige Wahrheit, sondern eine Erfahrung. Und ich hoffe, dass Gott uns die Gnade gibt, dass es noch viele, ich sage jetzt mal verlauste, dreckige Waisenkinder gibt, aus der Welt, die zu uns kommen und die wir hier integrieren können, die wir lieben mit der Liebe Gottes. Um mal in dem Bild des Puzzles zu bleiben, möchte ich sagen, diese Erkenntnis der Kinder ist grundsätzlich, ist fundamental. Das ist wie wenn du puzzelst, dass du so diese vier Ecken hast. Ja, die vier Ecken sind immer das Einfachste beim Puzzle. Da kann man ja einfach nur nach der Form gehen. Also zwei gerade Seiten. Okay, das ist ein Eckstück. Wow, gut, das findet man ziemlich schnell. Ich will zu der Erkenntnis der jungen Männer kommen. Ich möchte mal sagen, das sind jetzt so die anderen Randstücke. Und dann kommen wir nachher zu den Vätern und wir bekommen so das Ganze. Die Erkenntnisse der jungen Männer. Was sind die Erkenntnisse der jungen Männer? Ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Drei Aussagen über die Erkenntnisse der jungen Männer. Was ganz wichtig ist bei diesen Erkenntnisstufen, ist, dass es niemals bedeutet, dass jetzt diese Erkenntnisstufe die erste Erkenntnisstufe ablöst und die nicht mehr da ist oder nicht mehr wichtig ist. Nein, es ist eine sich aufbauende Erkenntnis, in der wir leben. Auch die jungen Männer müssen noch drinbleiben in dem, dass sie geliebte Kinder vom Vater sind und dass sie aus Gnade wiedergeboren sind und dass das Prinzip, mit Gott zu leben, nicht Leistung ist. Das ist jetzt nicht abgehakt, das ist nicht vorbei oder geändert, das ist immer noch da. Das ist die Grundlage, die immer bleibt. Aber jetzt kommt etwas hinzu. Es wird ergänzt, ein Wachstumsschritt. Junge Männer, nun, es ist ja ein Bild aus dem alltäglichen Leben. Etwas, was wir alle kennen. So junge Männer, wir sind junge Männer. So, ich sag mal so die Halbstarken, so, die jetzt so groß werden und die Stimme wird tiefer und die Bartstoppeln sprießen. Und das sind so die, die manchmal noch nicht so genau wissen, wie sie auftreten sollten. Bin ich jetzt noch Kind oder doch, jetzt, ich werde auch schon jemand, ja, die dann cool sind, ja, die auch ihre Identität dann neu finden müssen. Gar kein so leichtes Alter. Haben wir übrigens alle mal durchgemacht. Ich weiß nicht, wie gut wir uns daran erinnern können. Ah, bin ich cool oder nicht? Und kommen die Sprüche und die Bibel spricht ja auch davon, dass man Vater und Mutter verlassen soll. Und das hat irgendwann mal so einen Punkt, wo man auszieht. Aber es ist ja schon vorher ein Prozess, in dem man sich befindet. Da ist ja, ich meine, wenn die Kinder ausziehen, dann wünscht man sich ja, dass sie dann auch schon ein bisschen gestanden sind und dass man dann auch vertrauen kann, dass wenn sie ausziehen, dass sie auch im Leben stehen können. Und deswegen muss man auch als Eltern hier ein bisschen was zulassen, solange sie noch zu Hause sind, dass sie das auch werden können. Nun, diese jungen Männer, die spüren, ich kann auch was, ich kann auch was bewegen, ich kann im Leben stehen, mich verteidigen, etwas entwickeln. Nun, so ist es bei den jungen Männern. Und wie ist es nun hier im Geistlichen? Es gibt ein Schlüsselwort bei den jungen Männern, was bei den Kindern noch gar nicht auftaucht, und das ist das Böse. Die Erkenntnis, dass es Böses gibt, dass es jetzt was Neues, das ist das, was hinzukommt. Ein geistliches Baby sollte sich noch nicht viel damit beschäftigen, hoffentlich, nicht damit beschäftigen müssen, dass es das Böse gibt. Vielleicht gibt es im Rahmen der Bekehrung auch noch einen Befreiungsdienst und Böses muss erstmal abgeschnitten werden und hinausgetrieben werden. Aber diese Phase, ein geistliches Baby zu sein, sollte hauptsächlich davon geprägt zu sein, ja, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich habe einen Vater im Himmel. Nun, wenn das gesund sich aufgebaut hat, dann kommt die Phase, wo man als junger Mann im Glauben erkennt, es gibt Böses. Es ist keine schöne Erkenntnis, aber eine wichtige Erkenntnis. Es gibt Böses. In dieser Welt gibt es auch das Böse. Diese Welt ist nicht nett. Diese Welt ist nicht freundlich. Diese Welt ist nicht positiv. In dieser Welt kann ich nicht einfach überall rumlaufen und denken, jo, das ist alles schön und alles nett. Sondern hier gibt es Dinge, die sind zerstörerisch. Johannes macht in seinem Brief klar, dass das Ganze genährt sein sollte von einem gesunden, ich sage jetzt mal Selbstbewusstsein oder wir können auch sagen Christusbewusstsein, dass wir nicht auf einmal das Böse erkennen und völlig in Panik geraten, in Angst und Schrecken, sondern dass wir genährt vom Wort Gottes, genährt davon, dass wir geliebte Kinder des Vaters sind, dass wir wissen, okay, es gibt Böses, aber ich will das Böse überwinden durch Christus. In demselben Brief schreibt Johannes also in Kapitel 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen, wir haben das erkannt. Hier ist diese grundsätzliche Erkenntnis. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, wir sind wiedergeboren, die ganze Welt liegt im Bösen. Nun, was ist das Böse? Und hier gibt es manchmal Irrtümer in der Gemeinde Jesu. Es wäre zu schön, wenn es so wäre, dass man sagen könnte, so im Gemeindehaus, da ist immer nur das Gute und sobald wir aus der Tür gehen, da ist dann das Böse. Leider funktioniert das so nicht, weil das Böse ist nicht gebunden irgendwie an Räume, sondern das Böse ist das System des Bösen, was es in dieser Welt gibt. Und das hat mit dem zu tun, was man spricht, was man denkt, was man spricht, was man tut. Das Böse ist ein System in dieser gefallenen Welt. Böse ist das, was unterdrückt, was betrügt. Böse ist Lüge, böse ist Intrigen, böse ist Rauben. Böse ist das, was krank macht, was täuscht, was verwirrt, was vom Weg abbringt, was Großes verspricht und nichts hält. Böse ist der Glanz dieses Systems, was sehr beeindruckend ist, aber es zerbröselt und es gibt nur Scherben. Es gibt Ketten, es gibt Kopfschmerzen. Es gibt zerstörte Beziehungen, es gibt zerstörte Körper. Es gibt Tränen, Einsamkeit, Schmerzen. Das ist die Frucht des Bösen. Das ist die Frucht des Bösen. Das ist das Böse. Und dieses Böse darf noch agieren, noch eine kurze Zeit, sagt die Schrift. Es gibt einen Punkt, da ist Ende. Und auf den Tag dürfen wir uns schon freuen. Manchmal wird ja uns Christen die Frage gestellt, wie kann Gott das zulassen? Und niemand sollte diese Frage zu schnell und ohne Einfühlungsvermögen beantworten. Aber eins ist auch wahr, warum lässt Gott das Böse zu? Nun, ich möchte es mal so sagen, es gibt einen Tag, da lässt er es nicht mehr zu. Der wird ja kommen. Und dann ist Ende. Dann ist Schluss mit Böse. Es ist allerdings verbunden damit, dass dann die, die Gott lieben, bei ihm sein werden und die, die ihn immer wieder abgelehnt haben, nicht bei ihm sein werden. Und deswegen sagt die Bibel, ist noch Gnadenzeit. Ist noch Zeit, wo Gott wartet. Es ist für uns manchmal schwer auszuhalten, wenn wir das Böse in dieser Welt sehen und uns fragen, ja, warum haut Gott nicht einfach mal auf den Tisch und macht ein Ende mit Kindersoldaten und. Aber die Schrift sagt uns, der Tag kommt, aber dann ist eben auch der Tag der Scheidung, des Gerichtes und der Aufteilung. Und Gott wartet noch, gefühlt für uns vielleicht zu lang. Aber so ist es uns in der Schrift gesagt. Das Böse in dieser Welt. Und Gemeinde Jesu sollte ein Ort sein, wo wir lernen, immer weniger das Böse zu denken, zu tun und einander zu tun. Es sollte ein Ort sein, wo Familie Gottes ist, wo Menschen hinzukommen und sagen, ja, hier kann ich das lernen, wie man liebevoll miteinander umgeht, positiv, freundlich, höflich, unterstützend, auferbauend und so weiter. Kurze Randbemerkung, ich bete dafür, dass der 19. September uns hilft, an dieser Stelle zu wachsen und zu lernen, alle miteinander. Zurück also zu den jungen Männern, die kämpfen. Sie wissen, die Welt liegt im Bösen, aber sie sagen, das ist ein Auftrag, hier gibt es etwas zu tun, hier gibt es etwas zu retten, hier gibt es etwas zu erobern. Ich weiß nicht, wer den Film Braveheart gesehen hat, muss auch nicht jeder sehen, ist schon heftig. Aber ich habe ihn gesehen und was mir halt gefallen hat, ist dieser William Wallace, der da drin vorkommt und der einfach diesen Auftrag hatte. Wir wollen die Unterdrückten befreien, wir wollen die Ungerechtigkeit bekämpfen. Und dann heißt es sogar mal in diesem Film, wo er zu den anderen sagt, so, wir suchen uns jetzt Streit. So, das war nicht Streiten um des Streites willen, es war nicht um Menschen Böses zu tun, damit sie dann leiden. Es ging um einen Auftrag. Es war ein Auftrag der Befreiung für ein unterdrücktes Volk. Welch ein wunderbares Bild auf Jesus. Der gesehen hat, dass diese Welt im Argen liegt, im Bösen liegt und er ist gekommen, auch als ein Kämpfer, um uns zu befreien von der Macht des Todes, von der Macht der Sünde und von der Macht des Teufels. Und dazu braucht es eben diese kämpferische Einstellung, diese Gesinnung. Und das Ganze auf der Grundlage, die Johannes in diesem Brief, Kapitel 4, Vers 4 schreibt, ihr seid aus Gott, wir haben hier wieder die Grundlage der Wiedergeburt, und ihr habt sie, also die Welt, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Das ist unsere Grundlage. Wir kämpfen nicht wie William Wallace, weil wir vielleicht die besten Schwerter haben oder so, oder menschlich vielleicht die stärksten sind, sondern wir kämpfen, weil Christus kämpft und weil wir mit und in ihm kämpfen. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, wir verletzen keine Menschen, sondern wir bieten die Liebe Gottes an. Aber wir wissen, dass es ein Kampf ist. Es war für mich auch ein Lerneffekt vor etlicher Zeit. Ja, zum allerersten Mal habe ich diesen Lerneffekt gemerkt, als ich mit 18 Jahren zum Glauben kam und diesen wunderbaren Gott erlebt habe und ich meinen Eltern gesagt habe, es gibt diesen wunderbaren Gott, es gibt Jesus. Und ich habe erwartet, dass sie sofort auch diesen Christus annehmen. Und sie haben es nicht gemacht, ich habe es nicht verstanden. Aber da war meine erste Erfahrung mit diesem Kampf, den wir haben. Dass Menschen dieses Evangelium nicht einfach so annehmen. Hier ist ein Kampf, der zu kämpfen ist. Hier ist etwas zu erobern. Und wir in Deutschland wissen es sehr wohl, da wir eine so große Minderheit sind an Menschen, die Gott umarmt haben, die gesagt haben, danke Gott, ich bin dein Kind und so weiter. Der Schlüssel für geistliche Stärke liegt da drin, weil Gott in uns ist, weil der in uns ist, größer als der in der Welt und in dieser Abhängigkeit von Christus. Und deswegen leben wir täglich mit ihm und reden mit ihm und lesen in seinem Wort. Diese Abhängigkeit von ihm, darin liegt unsere Kraft, unsere geistliche Stärke, unsere Überwinderkraft. Nicht in körperlicher Kraft, nicht in menschlicher Willensstärke, sondern einzig und allein darin, weil wir Gott Raum geben in unserem Herzen. Es geht auch nicht um das Fürwahrhalten biblischer Richtigkeiten, sondern diese biblische Erkenntnis, die immer wieder frisch ist, tagesfrisch mit altem Manna von früheren Erfahrungen mit Gott. Damit erreichen wir nicht viel, mit nur kognitivem Bibelwissen, was ja gut ist. Ihr kennt mich, ich liebe das ja, bin ich ja auch viel unterwegs mit. Aber was uns stark macht, in dieser Welt zu gewinnen, ist, dass wir eng mit Christus leben. Dass wir diesen Sieger von Golgatha persönlich kennen, dass wir berührt sind von Gott, dass wir auch seinen Herzschlag uns immer wieder schenken lassen, denn sein Herzschlag ist für die Verlorenen. Und das ist die Stärke der jungen Männer, dass sie dieses Ziel zu ihrem Ziel machen, dieser Leidenschaft Gottes zu ihrer Leidenschaft machen. Dass sie auch die Freude am Herrn kennen, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ganz nah bei ihm. Und das brauchen wir im Kampf gegen das Böse. Dazu gehört auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Dazu gehört auch Nein sagen zu können zu den Verlockungen dieser Welt. Dazu gehört, dass wir mit dem Schwert der Wahrheit Freiheit bringen. Junge Männer haben das gelernt. Die Quelle ihrer Kraft ist das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes, welches in ihnen bleibt. Ein schönes Wort. In ihnen bleibt. Wir können sagen, das Wort Gottes hat Wohnrecht in ihnen. Das Wort Gottes ist nicht ein zufälliger Besucher, der ab und zu da ist. Man sagt, oh ja, komm rein, hier gibt's einen Kaffee und... Nein, das Wort Gottes wohnt in uns. Es hat Wohnrecht in uns. Wir hegen und pflegen das Wort Gottes. Wir denken über das Wort Gottes nach. Wir fragen uns, was heißt das für mich? Wir nehmen die Kraft aus dem Wort. So wie wir auch immer wieder Brot essen und nicht sagen, ach, schon wieder Brot zum Frühstück. Nein, wir essen es, weil wir Kraft brauchen. So essen wir das Wort Gottes, weil wir Kraft brauchen. Weil auch wir immer wieder Korrektur brauchen, weil auch wir Erneuerung unserer Gedanken brauchen. Wie oft schon hat Gott in der stillen Zeit zu mir gesprochen, gerade auch in der Einschätzung anderer Menschen und hat mein Herz korrigiert. Das ist einige Jahre her, wo ich einen gewissen Zorn empfand und dann las ich, Gott ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Boah, was ist das durch mein Herz gegangen? Gott ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. So, das war so ein Rema-Wort, wie wir manchmal sagen. So ein Wort, was uns trifft. Wir brauchen das immer wieder. Und daraus ziehen wir die Kraft, dass wir als Kinder Gottes und als junge Männer unterwegs sind. Und da gibt es ja viele Schlachten, die zu schlagen sind. Ich will hier mal ein Beispiel bringen von Josef aus dem Alten Testament, 1. Mose 39, Vers 11 und 12. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie, es war Potiphars Frau, ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Hier mal sehr konkret ein Kampf gegen das Böse. Ja, diese Frau wollte ihn zu Fall bringen. Josefs Herz war aber gebunden an Gott und an das, was Gott gesagt hatte. Und er wusste, dass das kein Thema war, keine Option, keine Alternative. Und das sah vielleicht nicht heldenhaft aus, aber das war heldenhaft, dass Josef gesagt hat, hier kommt das Böse. Nicht die Frau war jetzt das Böse, sondern das, was sie wollte, war das Böse. Er hat auch nicht mit ihr diskutiert. Das war, glaube ich, auch besser so. Er war ja auch aus Fleisch und Blut. Wie ist es heute? Gut, wahrscheinlich können doch die allermeisten von uns sagen, naja, so, da habe ich ja keine Schlacht zu schlagen. Aber wie ist das mit den Seiten im Internet, die dich fortreißen wollen und du musst lernen, dich loszureißen? Hier sind die Schlachten, die geschlagen werden. Die Schlachten, die wir sonntags morgens hier nicht sehen. Auch gut so. Aber das sind entscheidende Schlachten für das Wachstum im Glauben. Die jungen Männer. Vielleicht brauchen wir auch Hilfe von Beichtvätern, wie man das früher genannt hat, oder Beichtmüttern für die Frauen, wo du gegen das Böse kämpfst. Vielleicht, dass du immer mit übler Nachrede so viel zu tun hast, dass du dich einmischt in Dinge, die dich nichts angehen. Vielleicht ist es Stehlen in gewisser versteckter Form oder Unwahrhaftigkeit, was es auch ist. Unser Kampf ist gegen dieses böse System der Sünde. Da ist unser Kampf. Und mit Christus und seinem lebendigen Wort und dann auch mit der Hilfe des einen oder anderen geistlichen Freundes, Freundin, vielleicht des Kleingruppenleiters oder der Ältesten, sind wir berufen zum Sieg. Berufen zum Sieg. Sprüche 25, Vers 28, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Das ist jetzt ein sehr klares Wort, klare Ansage. Ist übrigens auch alles entwicklungsmäßig gedacht. Niemand wird aus dem Geist Gottes wiedergeboren und sagt, Selbstbeherrschung, ja klar, immer, kein Problem. Nein, nein. Das ist auch etwas, was man lernt mit der Zeit, wo es auch mal eine Krise geben kann. Aber wichtig ist, dass wir wieder sagen, ich will es aber. Ich will geistgewirkte Selbstbeherrschung. Und Menschen, die also so in der Hinsicht charakterfest gewachsen sind, junge Männer, gehören dann zu diesen Menschen, wie es in Apostelgeschichte 17, Vers 6 heißt, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Versteht ihr, hier ist wieder William Wallace. Hier ist wieder Gemeinde Jesu, die gefährlich ist für diese Welt. Nicht Gemeinde Jesu, die sich im Hinterhof versteckt, sondern Gemeinde Jesu, die sagt, ja, wir haben einen Auftrag. Der ist uns eigentlich viel zu groß. Aber wir haben ja Christus und ihm folgen wir. Und wir wollen immer noch, dass das, was er auf Golgatha getan hat, zählt und heute passiert. Dass Menschen ihn kennenlernen und gerettet werden. Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben. Nun, ich weiß es ja nicht, wie sich Petrus und Jakobus und Johannes und all die, ja, die zwölf Jünger und dann die anderen, die alle dabei waren und die 3000, die waren auch immer noch eine Minderheit. Aber sie hatten einen Auftrag. Sie waren junge Männer. Sie haben gekämpft. Sie haben das Evangelium getragen bis an die Enden der Erde. Manchmal musste Gott sie auch aufrütteln, es zu tun, weil es zu bequem geworden war. Aber da war diese Gesinnung, diese Kraft, da geht noch was, wir müssen etwas unternehmen. Wir werden uns Streit holen mit dem System der Finsternis. Und wir wollen das Licht bringen. Wir wollen Kämpfer des Lichts sein. Wir wollen den Erdkreis erregen. Nun, Gemeinde ist nicht heile Welt, das wissen wir. Gemeindemitglieder, Leiter, Älteste, wir sind auch alles nur Menschen. Aber wenn wir Gott ehren Und wenn wir dafür beten und dafür leben, dass Gemeinde Jesu Familie ist mit einem Auftrag, mit so einer Dynamik, dann glaube ich, kann viel passieren. Dann können wirklich Menschen gerettet werden und wir alle zusammenwachsen. Ich möchte zu der Erkenntnis der Väter kommen. Die Erkenntnis der Väter. Und möchte dazu sagen, dass ich mich frage, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt stehe. Also bei den jungen Männern fühle ich mich schon ganz wohl. Ob ich bei den Vätern bin, weiß ich ja noch nicht genau. Es ist ja die höchste Stufe der Wachstumserkenntnis hier nach Johannes in seinem Brief. Es wird gesagt, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Okay, und diese Erkenntnisstufe nochmal ist also nicht etwas, was die alten Sachen ablöst. Also ich bin jetzt nicht mehr junger Mann, ich muss nicht mehr kämpfen, ich bin nicht mehr Kind, ich brauche nicht mehr die Vaterliebe Gottes. Nein, nein, das baut sich auf, das ist jetzt das Nächste und das andere bleibt hoffentlich. Das gehört ja noch dazu. Aber es ist eine nächste Stufe. Und so wird das Puzzle vollendet, um in diesem Bild zu bleiben. Alle zusammen, und zwar nicht gegeneinander, sondern miteinander, legen diese Sachen nun zusammen. Und wir haben dann ein größeres Bild von Erkenntnis Gottes. Die Väter freuen sich ja über die Kinder im Glauben. Also ich sag mal, so ist das Ideal. Sie freuen sich über die jungen Männer, wenngleich sie natürlich sehen, dass da das noch nicht so ausgereift ist. Kann es ja auch nicht, sie sind ja junge Männer. Was zeichnet nun die Väter aus? Zweimal spricht Johannes über sie, genau wie über die anderen. Allerdings sagt er zweimal exakt dasselbe. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Was ist denn das, was man erkannt hat, was von Anfang an ist? Und die jetzt noch kommt als Erkenntnis. Nun, von Anfang an ist es doch Gott der Vater. Aber das ist ja schon bei den Kindern. Ihr habt den Vater erkannt. So, was kann das sein? Nun, ich gebe euch mal meine Einschätzung, was das ist. Ich glaube, es geht um eine noch größere Erweiterung der Gotteserkenntnis. Naja, das glaube ich nicht, das ist ja klar, das steht ja geschrieben. Aber was ist der Inhalt? Was haben sie erkannt? Ich glaube, dass es darum geht, dass die Herzensschau, die Herzenserfahrung, die Herzenserkenntnis von dem Allmächtigen und souveränen und auch erwählenden Gott nun in ihren Herzen lebt. Der Allmächtige, der Souveräne und der erwählende Gott. Ja, ich meine, jeder, der jetzt Alpha-Kurs oder Grundkurs des Glaubens macht, hört schon von diesen Dingen. Aber ich meine als Herzenserkenntnis, als tiefe Erkenntnis, als Ruhen in dem, dass Gott so ist, dass Gott der Vater ist und der Sohn. Der Sohn, der auch vor der Erdenzeit, als er hier auf Erden war, schon wirkte. Deswegen dieser Text, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also dieses so von Herzen zu sehen und so die Schau Gottes zu haben. Die Welt wird kleiner und Gott wird größer. Und da war Christus, der war das Wort, was bei Gott war. Und durch Christus und dem Vater und irgendwie dem Heiligen Geist wurde diese Welt. Und es wurde nichts, alles wurde durch sie. Die jungen Männer, die sind ja stark und sie kämpfen und sie freuen sich, in Schlachten zu ziehen. Die Väter haben dieselbe Leidenschaft, aber sie ruhen noch stärker in dem Wissen, dass alles in Gottes Hand ist. So möchte ich das beschreiben. Sie ruhen in dem, dass alles in Gottes Hand ist. Sie leiden mit, was das Elend in dieser Welt ist, aber sie ruhen in dem. Väter in Gott wissen, dass ihre Gebete Gewicht haben. Sie wissen, dass Gott die Kontrolle hat, egal was immer auch passiert. Diese Väter sind erfüllt von Anbetung. Sie lassen sich nicht so schnell erschrecken von dem, was passiert. Das schreibt ja Johannes, der Apostel Johannes. Und zu dem Zeitpunkt ist er auf der Insel Patmos in Gefangenschaft. Er kann nicht evangelisieren, er kann nicht Leiter ausbilden, Er kann nicht Leute betreuen. Er kann keine Predigten halten. Er kann keine Gemeinden gründen. Boah, was muss das irgendwo doch hart gewesen sein für ihn? Weil das war ja auch seine Leidenschaft. Aber er schreibt das und er ruht in Gott. Er ruht in Alpha und Omega. Er ruht in dem, der die Schlüssel des Todes hat. Er ruht in dem, dass Gott zum Ziel kommen wird. Und in der Offenbarung schreibt er ja dann von dem neuen Himmel und der neuen Erde und vom erlösten Volk Gottes, von der strahlenden Braut für Christus. Ein Vater in Christus. Paulus, bei ihm finden wir zum Beispiel diese Aussagen, und das finde ich ist auch so Erkenntnis der Väter. Römer 11, 33 bis 36, da schreibt er, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist nicht Richtigkeit, sondern aus dem Herzen des reifen Paulus. Kurz vorher bewegt er ja die ganzen Fragen, wie ist es mit Israel und den Gläubigen aus den Nationen und wie geht das alles zusammen und wie wird das am Ende alles sein? Und er gibt da gute Antworten in Römer 9 bis 11. Und trotzdem, ganz am Ende von 11, hat er das geschrieben unter Inspiration des Heiligen Geistes und sagt, ich kann nur staunen vor Gott, wie er das alles macht und wie seine Treue und seine Berufung durchkommen wird und am Ende Gott recht hat in allem. Paulus hat auch im Gefängnis gesessen, konnte auch vieles nicht tun, aber war dann in Gott unterwegs, hat gebetet, hat diese Dinge aufgeschrieben und hat an die Souveränität Gottes geglaubt, dass der Ratschluss Gottes sich erfüllen wird. Keine Panik, kein Druck, sondern eine Gelassenheit, ein Gottvertrauen, eine Milde, ein Verständnis für andere. Er war gehorsamsorientiert und nicht wachstumsorientiert in dem Sinne, dass es immer alles mehr Zahlen geben muss. Er ruhte in Gott. Paulus als ein Vater in Christus, der so, was ist ein Vater in Christus? Ein Vater in Christus begleitet gern junge Menschen und fördert sie. Ja, man sieht vieles, was nicht gut ist. Natürlich, es liegt in der Natur der Sache. Aber man sieht das, was gut ist und bestärkt das und fördert. Das sind Väter und Mütter in Christus. Und auch eine gewisse Flexibilität im Heiligen Geist, so möchte ich das mal nennen. Eine Flexibilität im Heiligen Geist. Paulus hatte immer diese Verpflichtung, dass Verlorene gerettet werden. Er hat gesagt, betet für mich, dass eine Tür für das Evangelium aufgeht. Und dann hat er gesagt, und ich möchte, dass Menschen gerettet werden. Und wenn ich den Juden ein Jude sein soll, dann ein Jude. Wenn ich den Griechen ein Grieche sein soll, dann ein Grieche. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Paulus hat nicht an äußeren Formen festgehalten, sondern er hat das Herz von Menschen gesehen und den Auftrag Gottes. Und damit ist er vorwärts gegangen. Und damit hat er die Menschen um sich herum geprägt und gefördert. Die Väter in Christus wissen, dass diese ganzen Versprechungen der Welt, das Getöse und diese Eitelkeiten ihren Reiz verloren haben. Man hat erkannt, wie diese Welt geschaffen wurde, in welchem Zustand jetzt so ist, aber man blickt doch schon auf die Ewigkeit. Ihr seid noch ganz aufmerksam. Soll ich noch eine Bibelstelle? Geht's noch? Es ist schon ein bisschen lang geworden. Gut, nehmen wir noch den Daniel. Hier finde ich auch etwas, wo ich sage, das ist Erkenntnis der Väter. In Daniel 7, Abvers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, Bücher wurden geöffnet. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Eine Schau, die Daniel gegeben wurde. Ich möchte sagen, das ist wiederum das, was die Väter und Mütter in Christus, worin sie ruhen, dass sie sagen, so ist Gott und so wird es kommen. Und er hat immer noch die Macht und die Gewalt. Freude auf den Himmel, auch das gehört dazu. Ich meine nicht, dass man lebensmüde ist. Die Zeit, die einem gegeben ist, die lebt man, so gut man kann. Aber da ist die Freude auf den Himmel, diese Schau, diese Sehnsucht. Und wisst ihr, diese Väter und Mütter in Christus, jetzt komme ich zurück zur Gemeinde als Familie Gottes, die sind so wichtig. Wenn sie aus gutem und gütigem Herzen, verständnisvoll gegenüber den Jüngeren, das vermitteln, das muss man auch gar nicht immer sagen, man ist es. Und die Jüngeren, die einem auch nicht immer sagen, ja toll, dass du so bist, muss man auch lernen vielleicht, aber sie haben darin eine Sicherheit, eine Geborgenheit. Sie sehen eben auch auf die Älteren im Glauben und sagen, guck mal, der folgt immer noch Christus. Und guck mal, irgendwann wird er tot sein, dann werden wir ihn beerdigen. Aber dann ist er im Himmel und das ist es, wo wir auch hingehen werden. Das ist Gemeinde Jesu. Der gute Paulus hat geschrieben, wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister oder Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Ich habe mir vorgenommen, ich will ein Vater in Christus sein. Und ich wünsche mir, dass wir davon viele hier haben. Und dass wir den Jüngeren Raum machen. Und dass wir die Jüngeren segnen. Und dass wir sie fördern. Jetzt mal wirklich ganz ernsthaft. Also ich bin jetzt etwas über 50. Also ich würde mal sagen, in 50 Jahren bin ich nicht mehr da. Wahrscheinlich. Vielleicht auch schon früher nicht mehr. Aber Gemeinde Jesu ist hoffentlich noch da. Es sei denn, jetzt Christus ist wiedergekommen. Aber das wissen wir alle nicht, wann das ist. So, wer wird denn dann Gemeinde Jesu prägen und leiten? Wer wird denn dann hier dienen? Na, die, die heute jünger sind. Und dieser Gedanke hilft mir immer zu sagen, komm, ich will ein Vater in Christus sein. Ich will die Jüngeren fördern. Ich will doch nicht immer auf diese Äußerlichkeiten achten. Ich will doch auf ihr Herz schauen. Ich will sie doch, das, was gut ist, verstärken. Naja, und das, was nicht so gut ist. Das kann sich doch auch auswachsen. War es nicht bei uns auch so? Vergessen wir leider immer so schnell. Gemeinde Jesu, ein Erkenntnispuzzle. Junge, Männer, Kinder im Glauben und die Väter und Mütter in Christus. Zusammen haben wir ein großes Bild von Erkenntnis Gottes. Zusammen haben wir den Auftrag, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte hiermit schließen, so mit dieser Zusammenfassung. Und vielleicht könnt ihr das so mitsprechen. Wir, die Familie Gottes, haben einen liebenden Vater. Wir sind adoptiert. Wir sind berufen, seine Schlachten zu schlagen und das Böse in dieser Welt zu besiegen. Wir weichen nicht zurück in der Anfechtung. Und kämpfen mit dem Schwert der Wahrheit, welches Freiheit bringt. Und wir wissen, wer auf dem Thron sitzt und regiert. Gestern, heute und in alle Ewigkeit, unser Gott. Amen. Dann darf ich Mathieu bitten, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen.